D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt einen schönen Dienstagabend wünsche ich euch hier bei Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. 20 Jahre, ziemlich genau 20 Jahre ist es her, dass Roland Emmerich einen Film ins Kino gebracht hat, 1996, der damals schon für Aufsehen gesorgt hat. Irrsinnige Spezialeffekte, eine Alien-Invasion, die über die Erde hereinbrach und ein Bild, das sicherlich viele von euch auch noch im Kopf haben. Ein weißes Haus in Washington, das in Schutt und Asche zerlegt wird von eben diesen Aliens. Independence Day hieß der Film damals, war der internationale Durchbruch eines bis dahin nicht ganz so bekannten Schauspielers namens Will Smith. Der ist jetzt 20 Jahre nicht mehr dabei, der Rest der Crew größtenteils aber schon, wenn diese Woche Independence Day 2 in den Kinos startet. Gucken wir natürlich rein in den Film, was der kann oder vielleicht auch nicht so kann. Und das ist nicht alles, wir haben auch Anna Wollner losgeschickt, um sich mit dem Mann zu treffen, der dafür verantwortlich ist, dass 20 Jahre später dieser zweite Teil rauskommt. Nämlich mit Roland Emmerich, dem Regisseur, wird Anna uns heute im Laufe der Sendung von erzählen, wie es mit dem war. Dann freuen wir uns sehr, diesen Donnerstag, dass endlich ein Film startet, ein deutscher Film startet, der bei den Filmfestspielen in Cannes dieses Jahr für sehr viel positives Aufsehen gesorgt hat. Toni Erdmann nämlich, der Film von Maren Ade, dem ganz viele vor Ort große Siegchancen auf einen der Preise ausgerechnet hatten. Am Ende ist er dann, was die Festivalpreise anging, leer ausgegangen, hat aber den Kritikerpreis gewonnen. Toni Erdmann also ab dieser Woche im Kino. Auch da werfen wir heute nochmal einen ausführlicheren Blick hinein. Und was ich auch ganz spannend fand, war im vergangenen Frühjahr, muss es gewesen sein, eine Pressekonferenz von und mit Sönke Wortmann, der gesagt hat, ja, wir planen da so eine Sache, wir möchten die Leute aufrufen, am 20. Juni des Jahres, also 2015, was zu drehen, selber zu drehen, mit dem Handy vielleicht oder mit einer Digicam oder so und uns das alles zuzuschicken. Wir wollen nämlich Deutschland abbilden, gefilmt von seinen Bürgern. Dieser Film hat mittlerweile einen Titel, heißt Deutschland, dein Selbstporträt, startet auch diesen Donnerstag und auch in den Film werden wir reingucken. Das sind die großen Themen für diese Stunde, eine Stunde Film heute Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Auf geht's. Ja, gut, ich gebe durchaus an dieser Stelle zu, dass ich ein bisschen schockiert war, als ich feststellen musste, es ist wirklich schon 20 Jahre her, die Sache mit Independence Day. Aber ich habe nachgeguckt für euch, es war wirklich 1996, als Roland Emmerich zum ersten Mal mit gewaltigen Spezialeffekten die Erde auf der Leinwand in Schutt und Asche gelegt hat. Independence Day, dieser Film damals, wo die Menschheit völlig überraschend von Aliens angegriffen wurde und Will Smith als Soldat zum Held avanciert, der damals letzten Endes zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten die gesamte Menschheit gerettet hat. Viel amerikanischer geht es nicht. Vielleicht haben sie sich deshalb auch 20 Jahre Zeit gelassen, bis diese Geschichte einfach nochmal und nochmal neu erzählt wird. Und das passiert jetzt diesen Donnerstag in Independence Day Wiederkehr. Daran merkt ihr schon am Titel, es ist etwas anders als damals. Da war der Angriff der Aliens völlig überraschend. Mittlerweile 20 Jahre später ist im Film alles quasi darauf ausgelegt. Die Menschheit lebt zwar seit 20 Jahren, seit man diese Invasion überlebt hat, in Frieden miteinander, aber man ist quasi permanent in Lauerstellung, man ist vorbereitet. Das ist der Beginn dieses Films und es dauert dann natürlich auch nicht besonders lange, bis wieder so ein merkwürdiges Signal auf der Erde eintrifft und nicht lange nach dem Signal sind sie wieder da.
Dad, wo bist du?
Auf meinem Boot, wo sonst, Davy?
Es ist definitiv größer als das letzte.
Kannst du sehen? Hör zu, fahr ans Ufer, so schnell du kannst. Dad?
David, David!
Oh, du heiliger Moses!
Damit haben wir auch schon zwei der bekannten Figuren aus dem Original wieder mit dabei. Jeff Goldblum als Forscher David Levinson zusammen mit seinem Vater, die waren im Original auch schon sehr hilfreich bei der Bekämpfung der Aliens, sind somit die Ersten, die mit dieser neuen, natürlich viel größeren Invasion in Berührung kommen. Die Erde wird erneut angegriffen von Aliens und das macht sich auch in den Forschungslabors, die es seit damals, seit dem ersten Angriff gibt, bemerkbar.
Warum schreien Sie so?
Nein. Sie schreien nicht. Sie jubeln.
Die gefangenen Aliens auf der Erde jubeln, weil sie wissen, das, was da dieses Mal auf unseren Planeten zurückt, ist viel, viel mehr als das, was beim ersten Angriff kam. Natürlich, ansonsten bräuchte man keinen zweiten Teil von Independence Day zu drehen. Es muss alles größer sein, es muss alles noch fetter sein. Und das hat sich höchstwahrscheinlich auch Roland Emmerich gesagt, dem man anmerkt mit diesem Film, dass er alles, was er bisher an Spezialeffekten schon so gezeigt hat an seinem Leben, nochmal übertreffen will. Nicht nur das, was er in Independence Day damals gezeigt hat, sondern auch die Spezialeffekte, die ja nochmal größer waren aus dem Film 2012, dem Ende der Welt nach dem Inka-Kalender. Auch das will er hier nochmal übertreffen und er kapriziert sich sehr über den gesamten Film genau darauf, auf dieses The Bigger, The Better, dieses klassisch amerikanische, nur wenn es größer und fetter ist, ist es auch besser als vorher. Was er allerdings dabei vergessen hat, ist, dass dem Film auch eine neue Geschichte vielleicht ganz gut gestanden hätte. Denn selbst wenn er hier zum Teil neue Charaktere in den Film bringt, zum Beispiel Liam Hemsworth und Jesse Usher, die so die neue, junge Garde an Soldaten sind, die nun an vorderster Front kämpfen, nachdem Will Smith ja auch frühzeitig gesagt hatte, er stünde für einen zweiten Teil von Independence Day nicht zur Verfügung. Also auch wenn er versucht hat, mit neuen Charakteren ein bisschen neuen Schwung reinzubringen, ist letzten Endes doch die Geschichte die gleiche wie damals. Der Ablauf ist sehr ähnlich, es wiederholt sich, was damals schon im Film passiert ist. Es sind sogar einige Moves aus dem Original so erkennbar deutlich wiederholt worden, dass man denkt, gucke ich jetzt gerade den zweiten Teil oder gucke ich nochmal den ersten Teil?
Keine Sorge, wird ein kontrollierter Sturzflug!
Fallen, man nennt das Fallen!
Nein, kontrollierter Sturzflug!
Da hätte man viel mehr rausholen müssen, meiner Ansicht nach. Das ist die große Schwäche des Films. Wer sich also noch gut an Independence Day erinnern kann, von damals, der wird ab diese Woche Donnerstag im Kino im Endeffekt, ich will nicht sagen den gleichen, aber einen in großen Teilen sehr, sehr ähnlichen Film nochmal sehen. Nur wie gesagt, mit aufgeblasenen, mit größeren, mit noch fetteren visuellen und auch Soundeffekten. Wer darauf Bock hat, der kann da am Donnerstag reingehen. Wer aber in Independence Day 2 tatsächlich einen neuen Aspekt erwartet, einen neuen Weiterdreh der Geschichte erwartet, dass irgendwas handlungsmäßig neu passiert, der wird möglicherweise auch ein bisschen enttäuscht sein. Und eine Sache müssen wir ihm zugutehalten, das kann man drehen und wenden, wie man will. Roland Emmerich ist einfach unser deutscher Schwabenexport in Hollywood für die ganz großen Trümmerfelder auf der Leinwand. Egal ob Universal, Soldier, Stargate, Godzilla, The Day After Tomorrow 2012 oder halt eben auch damals 1996 Independence Day. Kein anderer deutscher Regisseur und auch viele andere amerikanische Regisseure können es nicht so krachen lassen wie er auf der Leinwand. Er ist auch genau der Mann, der eben jetzt 20 Jahre nach Independence Day die Fortsetzung in die Kinos bringt. Am Donnerstag startet Independence Day Wiederkehr und Anna Wollner hat den Hollywood-Schwabenexport für uns getroffen.
Master of Disaster, der Zerstörer von Hollywood. So müsste eigentlich die genaue Berufsbezeichnung von Roland Emmerich sein, auch wenn das vermutlich auf keine Visitenkarte passt. Aber wenn der 60-jährige Schwabe erstmal loslegt, bleibt meist kein Stein auf dem anderen. Egal ob in Independence Day, in The Day After Tomorrow oder 2012, das Ende der Welt. Bei keinem anderen Regisseur ist die Welt schon so oft fast untergegangen wie bei ihm. Reiner Zufall, meint er lapidar.
Das hat sich halt so entwickelt. Wenn man eigentlich so meine Filme anguckt bis zum ersten Independence Day, ich habe einen Film gemacht wie Stargate, da wird viel geschossen mit Lasers und so, aber da ist nicht viel Destruction. Und dann, als ich die Idee hatte für Independence Day, war es mir klar, dass um was Neues zu erzählen, habe ich damals zum Dean gesagt, we have to tell the aliens come over as like a disaster. Let's look at a couple of disaster movies, how they structure their films. Und das haben wir dann gemacht und da hat uns besonders eigentlich Towering Inferno gefallen. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Wenn so ein Film super erfolgreich ist, das ist alles, was Hollywood von mir will.
Independence Day war 1996 auch sehr erfolgreich. Noch heute läuft der Film im Fernsehen rauf und runter, zur Freude seines Regisseurs.
Ich krieg das mit, weil ich krieg Checks. What? Nach 20 Jahren? Und es kommt dadurch, dass überall auf der Welt offensichtlich Bedarf ist, diesen Film sich anzugucken. Fernsehsender sind total radikal. Die gehen nur bei Quote. Da gibt es nichts anderes als Quote. Und offensichtlich ist dieser Film heute noch fast so beliebt, wie er damals war. Und das ist natürlich dann auch der Grund gewesen, wo ich gesagt habe, wow, Fox gesagt hat, lass uns ein Sequel drehen. Das ist ja auch irgendwie, finde ich dann wieder irgendwie super frech, ein Sequel nach 20 Jahren zu drehen, weil da hast du ja dann 20 Jahre Zeit und die Figuren haben sich nach 20 Jahren können sich radikal verändert haben und die Welt hat sich radikal verändert und da hast du irgendwie das Gefühl, dass du nicht dass du den gleichen Film nochmal siehst, sondern einen anderen Film, wo die Leute halt nicht wissen, was passieren wird. Am Ende gewinnen wir immer, aber das ist, du kannst ja schon so ein paar so Surprises einbauen.
Independence Day Wiederkehr hat ein paar dieser Überraschungen und doch ist die Geschichte des Films fast exakt wie in Teil 1. Die Welt muss zusammenhalten und gemeinsam gegen eine Invasion von Außerirdischen kämpfen. Es ist klassisches Kino der Attraktion. Die Schauwerte und Effekte sind größer als die dramaturgische Tiefe der Handlung und waren auch ausschlaggebend für die Fortsetzung.
Die erste Idee, überhaupt den Film zu machen, war wirklich technologisch bedingt. Will hat damals immer gesagt, let's do Ground War. Und dann habe ich gesagt, Ground War, it's small and dark, it's not Independence Day. Und wie auch immer das passiert ist, ich habe immer mich da gewehrt dagegen. Und dann ist irgendwann mal, als ich 2012 gedreht habe, das so zustande gekommen, dass ich zum ersten Mal mit einer digitalen Kamera gedreht habe. Und die Ergebnisse haben mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und da ist zum ersten Mal bei mir so aufgekommen, I think we have to do another Independence Day. What we could do now would be so far superior, was wir damals gemacht haben. Und ich habe mich dann so auch erinnert, wie frustrierend es damals war, mit Modellen zu drehen. Es war sehr romantisch und alles, aber es war auch super frustrierend.
Und doch macht Emmerich seit 1996 irgendwie immer den gleichen Film.
Das Interessante war für mich eigentlich, ich habe dann eigentlich den Need von Hollywood benutzt, to trick Hollywood. Ich habe dann zum Beispiel mich wirklich für Environment und Global Warming interessiert und habe gedacht, oh mein Gott, das will be, you know, we're destroying our planet. Und dann habe ich mehr oder weniger ein Skript geschrieben, das total eigentlich sich wie Independence Day angefühlt hat. Und die haben auch geglaubt, das ist Independence Day. Und als sie es dann gekauft haben und gesagt, oh, there is no happy end and it ends in an ice age. Und dann, aber da war es dann halt schon zu spät, weil ich habe mein Skript ist approved, ich habe Final Cut, so that's it. Aber es war auch erfolgreich, so von daher. Und das Gleiche haben wir dann nochmal mit 2012 gemacht. Das war auch so ein Film, der ist ja auch am Ende, sind ja alle tot, ne? Und nur die Reichen überleben.
Die Zerstörungswut kam übrigens relativ spät, denn als Kind hatte Roland Emmerich viel friedlichere Hobbys.
Ich war ein totaler Bücherwurm. Meine Mutter hat mir gesagt, jetzt leg das Buch hin, Geräusch spielen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir.
Also, wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. Aber wenn Sie Ihr Charisma ausbauen wollen oder wenn Sie merken, dass Sie anfangen zu telefonieren, obwohl niemand dran ist, dann können Sie mich gern kontaktieren, jederzeit.
Ja gut, da staunt Unternehmensberaterin Ines wirklich nicht schlecht, als ihr eigener Vater vor ihr steht, so eine schlechte Perücke auf dem Kopf hat und diese schiefen Kunstzähne reingemacht hat, die er sonst gerne mal auf Familienfeiern zur Belustigung der Gäste trägt, diese Zähne drin hat und behauptet, nee, ihr Vater sei er nicht, sondern ein gewisser Toni Erdmann, Consultant für irgendwas und das mitten auf einer Firmenveranstaltung, auf der Ines sich gerade befindet und versucht, vor einem Kunden, aus dem sie viel Geld rauspressen will, irgendwie gut dazustehen. Das ist die Schlüsselsituation im Film Toni Erdmann ab Donnerstag endlich in den Kinos. Dieser große Überraschungserfolg, dieser deutsche Überraschungserfolg von den Filmfestspielen in Cannes in diesem Jahr. Ines ist eine Frau, die zu ihrer Familie seit Jahren ein nur noch sehr dürres Verhältnis pflegt. Man trifft sich mal, wenn einer der Eltern Geburtstag hat. Vater und Mutter leben auch schon seit Jahren nicht mehr zusammen. Und Ines, wie gesagt, Unternehmensberaterin, jettet durch die ganze Welt und macht da irgendwelche wichtigen Deals. Ihr Vater hatte sie jetzt gerade besucht, weil beim letzten Familientreffen zu Hause hatte Ines kaum Zeit und Vater Winfried, eigentlich so eine Art Musiklehrer in Teilzeitbeschäftigung, ehemaliger Grundschullehrer im Ruhestand, denkt sich, naja gut, wenn die Tochter nicht zum Berg also zu mir kommt, dann muss der Berg halt mal zur Tochter und er fährt sie besuchen. Das funktioniert überhaupt nicht. Das merkt man schon, als die beiden das erste Mal einen kleinen Moment Ruhe miteinander haben, ihn es mal nicht permanent an ihrem Handy hängt und irgendwas Wichtiges, Geschäftliches klären muss und die beiden in einem Spa-Schwimmbad, wo man mal ein bisschen sich was Gutes tun will, ein bisschen Pause machen will, versuchen, sich zu unterhalten.
Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier?
Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort.
Ja, ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst auch.
Mal ins Kino gehen oder so?
Naja, halt auch mal was machen, was Spaß macht.
Schwirren jetzt ganz schön viele Begriffe rum hier, ne? Spaß, Glück, Leben. Sollen wir ein bisschen ausdünnen?
Ich wollte eigentlich nur wissen, wie es dir geht.
Ja, ist mir schon klar, aber da musst du auch eine Antwort haben.
Das sind die klassischen Spitzen, die Ines immer wieder ihrem Vater rüberschießt, den sie für einen eigentlich unfähigen Taugenichts hält, wenn sie ihn auch grundsätzlich mag, weil er ja schon auch ihr Vater ist, aber ernst nehmen kann sie ihn nicht, das merkt man. Sie hält ihren Weg als Unternehmensberaterin für den einzig gangbaren in der Welt einer modernen Frau, die sich durchsetzen muss, auch gegen die Männerwelt. Auch das ist ein Kampf, den Ines immer wieder führen muss in diesem Film, sich gegen irgendwelche Kerle durchzusetzen im Job. Und auf der anderen Seite ist halt dieser ganz weiche, gutmütige Vater Winfried, der aber jetzt, da hatten wir die Situation eingangs, plötzlich behauptet, nachdem das mit seiner Tochter bei dem Besuch völlig gecrashed ist, sich verkleidet und behauptet, Moment, dein Vater? Nee, ich bin nicht ihr Vater, da muss es sich um ein Missverständnis handeln. Ich bin Toni Erdmann und ihr damit anfängt, selbst den Spiegel vorzuhalten. Und das macht er sehr süffisant, beispielsweise auf einer weiteren Firmenverabredung, wo er dann einfach auftaucht und einem Kunden seiner Tochter mal nebenbei erzählt, was für ein privates Problem er eigentlich gerade so mit seiner Tochter habe.
Ich bin eigentlich hier, um mit dir zu verhandeln. Sie ist ja kaum noch zu Hause und deshalb habe ich mir jemand als Ersatztochter engagiert. Ja, das ist die Frage, wer die bezahlt.
Das ist ja eine moderne Lösung.
Genau.
So entspinnt sich diese wunderbare Geschichte eines Vater-Tochter-Duos, das aber auf der öffentlichen Bühne plötzlich keins mehr ist, denn auch die Tochter fängt an, dieses Spiel tatsächlich mitzuspielen. Man weiß nicht genau warum, aber ganz offensichtlich verspürt sie doch einen Reiz daran, diesen Vater, den sie immer in eine gewisse Schublade gesteckt hatte, doch nochmal von der anderen Seite auch kennenlernen zu wollen. Das heißt, sie überlässt ihm diese Rolle als Toni Erdmann, sie lässt ihn da auch irgendwie in ihrem Firmendunstkreis und Umfeld vor sich hin agieren, weil sie feststellt, irgendwas hat dieser Mann, auch was Wirkung auf ihre Kollegen angeht. Das heißt, der Spiegel, den der Vater als Toni Erdmann seiner Tochter vorhält, funktioniert. Sie sieht zum einen zum ersten Mal sich selbst, das, wo sie sich hinentwickelt hat, und sieht auch, dass ihr Vater tatsächlich in der Lage ist, jemand anderes zu sein, als der, von dem sie jahrelang geglaubt hat, dass er nur dieser eine Typ ist. Großartig, wirklich großartig gespielt von beiden Hauptdarstellern, sowohl Sandra Hüller als Tochter Ines, die diesen Spagat immer wieder hinkriegen muss, ihren Vater zu hassen für das, was er macht und was er ist, aber auch wiederum zu bewundern für das, was er auch sein kann. Und auf der anderen Seite Peter Simonischek als Vater in dieser Doppelrolle, zum einen als der wirklich echte Winfried und als der gespielte Toni Erdmann, Peter Simonischek, der noch viel mehr auf der Klinge tanzt, in dieser tiefen Zuneigung zu seiner Tochter, der er aber auch klar machen will, pass mal auf, Häschen, du hast dich hier mit deinen mittlerweile Anfang 40 Jahren in eine Richtung entwickelt, die du vielleicht, wenn du sie dir mal in Ruhe selbst anguckst, mal in Frage stellen könntest. Ein Vater-Tochter-Road-Movie, Tragik-Komödien-Drama, ein Film, merkt ihr schon im Versuch, in meinem verzweifelten Versuch, ihn irgendwie zu katalogisieren, der wirklich in keine Schublade reinpasst. Wenn ihr reingeht, solltet ihr wissen, dass der Film knapp 3 Stunden lang ist. Also man braucht schon ein bisschen Sitzfleisch, wenn man reingeht. Aber ich habe mich von diesen 3 Stunden, das meine ich ganz ehrlich, nicht eine einzige Minute gelangweilt. Eine große Empfehlung, ein großer Applaus an Maren Ade, diese tolle Filmemacherin, die es ihren beiden Hauptdarstellern auch ermöglicht hat, in diesen schwierigen Rollen über die gesamte Dauer des Films zu glänzen. Wenn ihr einen der besten deutschen Filme aller Zeiten sehen wollt, dann geht ihr ab Donnerstag ins Kino und guckt euch Toni Erdmann an. Das hier ist D-Radio Wissen mit Eine Stunde Film. Ich war letztes Jahr im Frühjahr relativ gespannt, als ich die Einladung bekam von Sönke Wortmann zu einer kleinen Pressekonferenz, auf der er ein neues Filmprojekt bekannt geben wollte. Und zwar nicht irgendeinen Film, so wie sonst üblich, mit einem festen Team aus Drehbuch, Autoren, Kameraleuten, Schnitt, ihm als Regisseur und feststehenden Schauspielern, sondern eine Art Doku-Filmprojekt, das nicht er selbst drehen wollte, sondern das wir alle drehen sollten für ihn. Ein Aufruf an alle Menschen in Deutschland, am 20. Juni 2015 eine Kamera in die Hand zu nehmen, sei es eine kleine Digicam oder sei es auch eine Smartphone-Kamera, und damit zu drehen, was immer man selbst für erzählenswert hält. Also eine Situation aus dem eigenen Leben, ein Kindergeburtstag, eine Silberhochzeit, ein Aufstehen morgens, die Kinder für die Schule vorbereiten, ein selbst zur Arbeit fahren, ein in der Freizeit Musik machen, Fußball spielen, was auch immer. Sönke Wortmann wollte einen klassischen deutschen Tagesablauf zeigen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, zusammengesetzt aus tausenden Filmschnipseln, die die Menschen in Deutschland selber gedreht hatten. So ganz neu klang die Idee damals allerdings nicht, denn wir hatten schon den Film Life in a Day von Ridley Scott, der im Endeffekt genau das Gleiche gemacht hat. Das waren dann Menschen, die immer so Fragen hochgehalten haben, die im Vorfeld gestellt worden waren, und diese Fragen wurden dann filmisch beantwortet. Ganz ähnlich hatte Sönke Wortmann das jetzt auch vor. Aber nicht schlimm, haben wir alle gedacht, weil sowas nochmal tatsächlich aus einer rein deutschen Perspektive und nicht aus der klassisch amerikanischen Perspektive zu sehen, kann ja einfach auch nochmal eine ganz neue Idee reinbringen. Nochmal einen ganz anderen Dreh mit sich bringen, um zu sehen, wie das so aus der eigenen Perspektive hier im Land aussieht. Der Film ist jetzt fertig, kommt am Donnerstag in die Kinos, heißt Deutschland, dein Selbstporträt, und ich greife gerne ein bisschen vor und sage, ich würde den Film gerne umbenennen in Deutschland, deine Selbstdarstellung. Denn das große Problem, was ich mit diesem Film habe, ist ganz einfach, dass das, was wir sehen, leider nur in den allerwenigsten Fällen authentisch aussieht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Da haben wir zum Beispiel einen jungen Mann, der von seinem Beruf erzählt.
Ich liebe diesen Job, ich liebe diese Anstalt. Man darf das nicht falsch verstehen, ich liebe es nicht, Menschen wegzuschließen oder unter Verschluss zu nehmen. Ich liebe einfach alles, diesen Umgang, die Haftanstalt, gerade die Kassel 1, die Kollegen. Ich mag das Strukturierte. Ja, für mich gibt es keinen schöneren Beruf als den Beruf des Justizvollzugsbeamten.
Ein junger Mann, ein Justizvollzugsbeamter, gefilmt auf dem Weg zur Arbeit, der aber redet, als hätte er alles, was er sagen will, vorher erstmal feinsäuberlich notiert oder noch besser, sich von irgendwem anders schreiben lassen. Es wirkt an vielen Stellen dieses Films so, einfach weil es den Aufruf gab im Vorfeld, schon im Frühjahr den Aufruf gab, am 20. Juni sollt ihr alle drehen, es soll bitte ein und derselbe Tag sein, damit wir diese 24 Stunden eines deutschen Tages abbilden können, von der Idee her ja nachvollziehbar, aber was einfach dazu geführt hat, dass durch diese Vorankündigung viele Leute ganz offenbar sich überlegt haben, okay, ich möchte versuchen, in diesen Sönke Wortmann-Film zu kommen, also setze ich mich mal hin und plane genau, was ich da drehen will. Ich plane genau, was ich sagen will, wenn ich mich selbst filme oder mich von einem Kumpel, der Freundin oder wie auch immer dabei filmen lasse. Es wirkt vieles dadurch sehr gestellt, ganz weniges nur spontan und in der Situation geboren. Tatsächlich wirkt es wie eine vielfache Aneinanderreihung kurzer Amateurfilme, auch hier beispielsweise bei einem älteren Ehepaar, das ganz offensichtlich thematisch ein klein bisschen aneinander vorbeiredet.
Wir müssen uns dann auch langsam mal Gedanken machen über unseren Hochzeitstag, was wir da machen. Ein paar Gäste haben wir ja. Es ist zwar kein besonderer, aber der 54. Wer weiß, wie viel wir noch haben.
Also wir sollten erstmal die Termine für nächste Woche durchgehen. Das halte ich im Augenblick mal für wichtiger.
Sie sagt, Mensch, 54. Hochzeitstag, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen was planen. Wir wissen ja auch nicht, wie viele Hochzeitstage wir noch gemeinsam erleben. Und er sagt, ja, aber wir müssen erstmal, ja, so ein paar andere Sachen sind auch noch wichtig. Die müssen, also er so der grummelige alte Mann und sie, die immer noch nach 54 Jahren Ehe verträumte Ehefrau, die an den Hochzeitstag denkt. Und man sieht die beiden und denkt automatisch, die haben doch noch nie in ihrem Leben selber ein Handy oder eine Kamera in der Hand gehalten, werden aber auffallend perspektivisch gut getroffen bei dem, was sie da miteinander an Unterhaltung haben, sodass man sich fast die Frage stellt, war da jetzt ein Kamerateam bei denen zu Hause? Also wie viel von dem, was wir ab Donnerstag im Kino sehen können, wie viel von dem ist denn wirklich spontan einfach nur an diesem 20. Juni entschieden, weil Leute gesagt haben, Mensch, komm, hier, das ist witzig gerade, unser Kind macht gerade seinen ersten Purzelbaum. So, wir filmen das mal schnell mit, vielleicht auch ein bisschen mit einer wackeligen Kamera aus dem Fenster. Stattdessen wäre es in diesem Film eher so, dass also ein Stativ aufgebaut ist mit einer Kamera drauf und dann fast schon in Zeitlupe dieses Kind seinen ersten Purzelbaum macht, das jetzt nur stellvertretend als Bild für einige Szenen, die es in diesem Film gibt, sodass man denkt, ach Leute, das ist schade, das ist nicht authentisch, das ist nicht spontan gewesen, das ist kein Schnipsel aus eurem Leben, sondern das ist vielfach etwas, was von den Leuten vorbereitet worden ist, was auch von den Leuten so in Szene gesetzt worden ist, hatte ich das Gefühl, dass man die größtmöglichen Chancen hat, damit im Kino zu landen. So. Wie viel Schuld man an dieser Wirkung an Sönke Wortmann übertragen darf oder kann, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, welche dieser Auswahlen er wirklich am Ende selbst getroffen hat oder wie viel davon von einem unermesslich großen Team vorbereitet worden und ihm hingelegt worden ist und er im Endeffekt dann nur noch vielleicht aus 80 oder 100 Schnipseln die besten 30 oder 40 rausgewählt hat, das vermag ich nicht zu sagen. Trotzdem ist dieser Film, so gut die Idee ist, meiner Ansicht nach letzten Endes daran gescheitert, an einer optischen Wirkung, die er hat, von gestellten Bildern, von vorbereiteten Themen, von wenig Spontanität, und dadurch verliert er diesen eigentlichen Doku-Charakter, den er haben soll, nämlich wirklich einen Tagesablauf in Deutschland von ganz normalen, durchschnittlichen Menschen zu zeigen. Diese Authentizität, die er eigentlich haben sollte, der Film, die verliert er an dieser Stelle, leider.
Die Radio Wissen.
Film-News.
Serie aus Aktualität verschoben? Eigentlich sollte der 19. Juli, also der kommende Dienstag, der Tag werden, an dem Ryan Phillippe zurück auf den Fernsehbildschirm kehrt. Daraus wird nun nichts, hat der betreffende Sender USA Network bekannt gegeben. Grund ist die unglückliche Thematik der Serie. Phillippe spielt in Shooter, wie sie heißt, nämlich einen Scharfschützen und ehemaligen Marine, dem ein Mordanschlag auf den US-Präsidenten angehängt wird. Wegen der echten Mordanschläge eines Scharfschützen auf 5 Polizisten in Dallas vergangene Woche wurde der Serienstart nun verschoben. Er liege zu nah an den wahren schrecklichen Ereignissen, sagt ein Sprecher des Senders. Erstaunlich ist dabei gar nicht die Tatsache an sich. Ähnliches hatte es aus Aktualitätsgründen schon mehrfach gegeben. Erstaunlich ist eher der neue Startzeitpunkt für Shooter. Es ist nun der 26.07., also gerade mal genau eine Woche später als ursprünglich geplant. Flatliners 2? Reloaded? Rebooted? Was denn nun? 1990 war der Mystery-Thriller Flatliners ein echter Blockbuster. Aus zwei einfachen Gründen. Zum einen wegen der gruselig guten Story. Junge Medizinstudenten, die gegenseitig ihren Herzschlag auf einem OP-Tisch anhalten, um ein mögliches Leben nach dem Tod zu erforschen. Zum anderen waren diese Rollen damals mit William Baldwin, Kevin Bacon, Julia Roberts und Kiefer Sutherland brillant besetzt worden. Und ausgerechnet er, Kiefer Sutherland, später vor allem durch die Serie 24 berühmt geworden, heizt jetzt die Gerüchteküche um Flatliners 2 schon mal vor. Die Frage ist nur, was soll es werden? Eine Fortsetzung über 25 Jahre später mit der Original-Crew, die sich wieder an den OP-Tisch stellt, um zu Ende zu bringen, was damals medizinisch nicht möglich war? Ein Reboot mit neuen jungen Schauspielern und neuer, besserer Filmtechnik für mehr Jenseitseffekte? All das sind Dinge, die noch nicht feststehen, wohl aber, dass Sutherland mit Hochdruck an einem neuen Flatliners-Film arbeitet. Spannend. Wir bleiben dran. Logik à la Hollywood. Na, das ist doch mal eine wirklich schlaue Idee vom ewigen Rambo Rocky Sylvester Stallone. Schon seit einiger Zeit hatten sich Fans gefragt, warum es zuletzt so ruhig geworden war in Sachen News zu The Expendables 4. Eigentlich sollten die Dreharbeiten zum vierten Teil der erfolgreichen Altherren-Massenschießerei diesen Herbst starten. Jetzt wird klar, warum Stallone zögert. Es hängt mit den Ladies zusammen. Sollte ab August die weibliche Ghostbusters-Version funktionieren und richtig gut im Kino anlaufen, wird Evil Stallone, kein Witz, ebenfalls eine weibliche Version seines Erfolges vorziehen. The Expendables, also Bells am Ende. Klingt wie ein verspäteter Aprilscherz, ist für Stallone aber offenbar logisch. Laufen die weiblichen Ghostbusters gut, bringt er selbst auch eine schießende, sich prügelnde weibliche Söldnergruppe ins Kino. Seine Altherrenriege müsste dann warten. Floppen aber die Ghostbusterettes, dann geht Stallone zurück zu Plan A und haut mit seinen alten, harten Kerlen lieber wieder selbst den Lukas oder wie immer der Bösewicht im Film dann auch heißen mag.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kurzer Blick auf die Uhr und Zeit, mich von euch zu verabschieden. Heute Abend mit eine Stunde Film bei Die Radio Wissen von euch zu verabschieden. Das war's, die Sendung von heute. Natürlich auch ab gleich bald in Kürze als Podcast auf dieradiowissen.de. Da könnt ihr das, was ihr vielleicht beim ersten Mal hinhören nicht so ganz verstanden habt, nochmal nachhören. Freue mich sehr, dass ihr dabei wart heute Abend. Freue mich sehr für euer mir entgegengebrachtes Interesse an Kino, Film und Fernsehen. Nächsten Dienstag um 20 Uhr geht's weiter mit eine Stunde Film bei Die Radio Wissen. Freue mich sehr, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Für heute Abend bin ich raus. Tom Westerholz sagt Tschüss, habt eine gute Woche, bis nächsten Dienstag und Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.